Zeit für Local Heroes mit Franziska Wanninger und Serdar Somuncu.
Herzlich willkommen bei den Local Heroes, dem Podcast, in dem es um Heldinnen und Helden vor Ort geht. Das sind Menschen, wie zum Beispiel Lokalpolitikerinnen, die im Kleinen Großes bewirken. Ich war unterwegs zusammen mit meiner Kollegin Franziska Wanninger in Berlin-Brandenburg und Bayern und wir haben sehr viele Leute getroffen. Zum Beispiel die jüngste Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus, Clara Schädlich.
Ich habe einen tollen jungen Mann kennengelernt, der als Kind aus dem Irak übers Meer geflohen ist und jetzt im Bundestag sitzt.
Und auch heute werden wir wieder Gespräche führen mit Menschen, die eine sehr wichtige Arbeit leisten, die wir oft nicht wahrnehmen, die aber eine wichtige Wirkung hat. Heute geht es nämlich um Frauen. Frauen als Heldinnen. Frauen, die Politik oder was auch sonst machen und irgendwo in ihrem Bereich unauffällig tätig sind und trotzdem aber damit eine ganz entscheidende Aufgabe einnehmen. Franziska, du bist ja eine Frau.
Ja.
Bist du eine Heldin?
Ich selber? Ach, ich weiß nicht genau, ob ich eine Heldin bin. Ich würde es wahrscheinlich über mich nicht sagen.
Ist es denn ein Unterschied für dich? Also wir reden viel über Gleichberechtigung, manchmal verwechseln wir es auch mit Gleichstellung. Siehst du noch in deinem Leben große Hürden und Hindernisse als Frau, die du überwinden musst?
Also ich sehe enorme Hürden in meinem Leben, ehrlich gesagt, und auch im Leben meiner Freundinnen. Ich finde, dass immer noch nach wie vor der größere Teil der Care-Arbeit zum Beispiel an den Frauen hängt. Das sehe ich ganz oft. Und es ist einfach ein Riesenunterschied zu anderen Ländern. Also wenn man jetzt nach Schweden schaut oder nach Frankreich, das ist einfach auch normal, dass es Ganztagsbetreuung gibt. Und auch in der Gesellschaft ist es viel mehr angekommen, dass Frauen eben nicht nur immer für den Haushalt und die Kinder und den Job zuständig sind, sondern dass das einfach 50-50 ist.
Ich bin da nicht ganz sicher. Also natürlich glaube ich, dass es noch große Unterschiede gibt und viel aufzuarbeiten ist. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Definition der neuen Frauenrolle noch nicht ganz vollständig ist. Also Frauen, die zwischen Beruf und Familie stehen, die zwischen Selbstverwirklichung und Tradition stehen, das wirkt auf mich in den Gesprächen, jedenfalls auch in dem Gespräch, das ich hatte mit Christy Augustin, noch nicht so ganz fertig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt auf keinen Fall an den Frauen, es liegt eher an der Gesellschaft und vielleicht auch an der Debatte, die wir in der Gesellschaft darüber führen müssen.
Ja, also ich kann es jetzt nur aus meiner Branche oder unserer Branche sagen. Also es geht mir wirklich nach wie vor wahnsinnig auf den Zeiger, dass wir Frauen jetzt in der Comedy- oder Kabarettbranche einfach nach wie vor unterrepräsentiert sind und dass das überhaupt gar kein Abbild der Gesellschaft ist. Also es sind halt einfach 50% Frauen in der Bevölkerung und ich glaube auch nicht, dass man ein Y-Chromosom braucht, um einen lustigen Text zu schreiben. Und wenn ich dann irgendwie wieder so Sätze höre wie, keine Ahnung, es gibt halt auch keine lustigen Frauen oder
genau,
so, das ist so ein Schwachsinn, weil lustige Frauen gibt's wie Sand am Meer. Das ist ähnlich dumm, wie wenn ich sage, es gibt keine intelligenten Männer.
Ja. Intelligente Frauen gibt's auf jeden Fall und eine davon ist Christy Augustin, die ich getroffen habe. Und sie ist eine der erfolgreichen Frauen in der CDU. Und auch wenn jetzt manche sagen, ja, CDU, da ist doch die Merkel und die von der Leyen. Das ist aber in der Tat nicht so. Also es gibt viele Frauen in der CDU, die man kennt, aber es gibt noch viel zu wenige Frauen, die man nicht kennt, beziehungsweise viel zu viele, die man nicht kennt. Und Christy Augustin sitzt in Neu-Hardenberg. Das ist ein kleiner Ort, den kennt man, weil dort nämlich das Schloss Neu-Hardenberg ist. Das ist ein Schinkelbau, wunderschön restauriert, war früher eine Kaserne zu DDR-Zeiten und ist heute ein Luxushotel, würde man sagen. Man erinnert sich ja an die Bilder von Gerhard Schröder, wo die Agenda 2010 beschlossen wurde. Und auch Merkel hat da getagt mit anderen Leuten. Und da habe ich sie getroffen, das ist nämlich ihr Wahlkreis, und habe mit ihr gesprochen und mal versucht herauszufinden, ob mein ursprünglicher Eindruck, dass Frauen gleichberechtigt sind, na, ob der nicht ein bisschen falsch war. Wir haben eine gemeinsame Bekannte, ist mir aufgefallen. Sie waren Referentin von Frau Reiche, ne?
Ja.
Genau, und die ist damals, boah, wie lange ist das her, 10, 15 Jahre, schon so eine der, ja, kann man sagen, aufstrebenden jungen Frauen in der CDU gewesen. Was macht die heute?
Sie war bei VKU, sie ist dann zu einem Energieunternehmen gewechselt.
Was ist VKU, Entschuldigung?
Verband der kommunalen Unternehmen. Mhm. Da war sie Hauptgeschäftsführerin, hatte sich aus der politischen Ebene zurückgezogen, ihr Bundestagsmandat abgegeben. Da war ich dann schon im Landtag. Ich war ja bis 2013 ihre Büroleiterin im Bundestagsbüro, als sie Staatssekretärin war. Und jetzt bei dem Energieunternehmen und hat sich kürzlich auch aus der CDU Brandenburg verabschiedet.
Oder es ist schwer, in der CDU Karriere zu machen als Frau, wenn man nicht ganz oben ist, so wie Ursula von der Leyen oder Angela Merkel.
Ja. Ich weiß nicht, ob es pauschal schwieriger ist für Frauen. Ich bin auch Landesvorsitzende der Frauenunion, ich bin im Bundesvorstand der Frauenunion. Ich bekomme viele Berichte, wo einzelne Frauen ausgebremst werden. Auch ich habe das ein oder andere schon erfahren, aber ich kann es nicht pauschal sagen. Ich habe auch große Förderer gehabt, egal ob Männer oder Frauen. Es ist halt in manchen Dingen noch eine andere Herausforderung. Weil wir sind einfach weniger, das ist in vielen Bereichen so.
In der Partei, aber nicht in der Gesellschaft. 51%, sie sind eigentlich in der Mehrzahl.
In der Gesellschaft in der Mehrzahl, aber wir haben meist so 25, aktuell 26% Frauenanteil innerhalb.
Oh, so wenig.
In der CDU, und da ist es eben auch schwierig, wenn man sich klar machen möchte, wir sind auch da und wir sind die Hälfte der Gesellschaft. Und insofern ist es dann auch manchmal schwierig, wenn die Frauen kommen. Aber gleichzeitig ist auch gerade in den letzten Jahren viel passiert, was Frauenförderung betrifft. Und werden auch schnell Frauen doch auch rangeholt für Positionen, wofür andere vielleicht schon 10 Jahre erstmal Parteiarbeit machen mussten.
Finden Sie, dass die CDU eine moderne Partei ist? Haben Sie das Gefühl, Sie sind in einer modernen Partei?
Ja. Ich habe lange überlegt, ob ich in die CDU eintrete. Für mich war einfach mit 10 Jahren der Kanzler der Einheit Helmut Kohl. Mein Vater hatte den fast wie ein Plakat. Also da war die Bravo nochmal weggelegt und Helmut Kohl war überall als Bild plakatiert.
Dadurch der Pin-Up-Boy war bei Ihnen
Helmut Kohl. Der Pin-Up-Boy war Helmut Kohl. Und so wurde ich auch ganz klar mit dem Gedanken, wem ich das zu verdanken habe, jetzt in geeinten Deutschland weiter groß werden zu dürfen. Ganz klar auch die CDU für mich immer die Partei, die ich wähle, als ich dann endlich wählen durfte. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist eine verstaubte Altmännerpartei, dass ich mich da selber nicht wohlfühlen würde. Und als ich als Praktikantin eben nicht im Medienbereich zu meinen Studienzeiten anfing, sondern in die Pressestelle der CDU-Landtagsfraktion kam, um dort als Praktikantin zu arbeiten, habe ich schnell festgestellt, dem ist gar nicht so. Und ich bin sehr positiv beeindruckt, wo sich meine Partei auch hin entwickelt.
Sie sind wahrscheinlich Anfang, Mitte 30. Nee, Quatsch, Anfang, Mitte 40.
Genau, 42.
Das war der Versuch eines Kompliments. Also Sie sind 42, mitten im Leben. Sind Sie Mutter? Haben Sie Kinder?
Nein.
Okay, also Sie sind, wie soll man das beschreiben, mit Leib und Seele Politikerin.
Mit Leib und Seele Politikerin, und auch wenn ich die Familienpolitik in meiner Landtagsfraktion vertrete und die Frauenpolitik, sind wir eines der Paradebeispiele als Politikerinnen, dass die oft nicht es geschafft haben, zur Familie zu kommen, wenn man zu früh mit der Politik angefangen hat. Und deswegen versuche ich ja auch gerade für diejenigen, die nach mir kommen oder jetzt auch versuchen, in die Politik einzusteigen, dass wir da einfach das, was wir immer noch nicht leisten können, Vereinbarkeit, Familie und Beruf.
Wie ist das denn als Frau heute? Also was steht Ihnen im Weg? Gibt's das, also ich weiß, dass es das natürlich gibt, aber was ist bei Ihnen persönlich? Haben Sie Hindernisse, bei denen Sie sagen, na, das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich eine Frau bin?
Also ich habe immer den Eindruck, dass Frauen sich etwas mehr bemühen müssen, wenn sie das Gleiche erreichen oder erhalten wollen. Und das ist unterschiedlich, ob von Männern oder ob von Frauen. Es ist einfach eine Wahrnehmung, du musst umso mehr beweisen, dass du das kannst, dass du intelligent genug bist, dass du die Kraft und Ausdauer hast, dies oder jenes zu machen. Und es ist schon ein vorgefestigter Gedanke, den viele gar nicht bewusst wahrnehmen und sich das wahrscheinlich auch nie den Vorwurf gefallen lassen würden, dass Frauen benachteiligt werden. Aber ich stelle es immer wieder fest, also selbst bei den ersten Gehaltsverhandlungen, ich habe meinen Nachfolger in Berufen eingearbeitet, der selbstverständlich das gleiche Einstiegsgehalt bekommen hat, wie ich vorher innerhalb von 2, 3 Jahren vielleicht erarbeitet habe. Mhm. Und es ist etwas, wo ich denke, warum? Warum kommt man jetzt auf den Gedanken, dass derjenige, der frisch vom Studium kommt und das übernimmt, das gleiche erhalten muss, was diejenige erhalten hat die letzten Jahre, die aber schon einige Jahre hier gearbeitet hat?
Ja, weil ich persönlich glaube, Fremdmänner und Frauen sind unterschiedlich. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man sie unterschiedlich oder ungerecht unterschiedlich behandeln muss.
Also ich denke schon, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Deswegen ist es auch so wichtig, dass gleichberechtigt der Anteil auch in der Politik wirkt, weil Politik durch Frauenaugen ist eine andere als durch Männeraugen. So unterschiedlich denn jeder auch nochmal vom Typ her ist.
Manchmal sogar härter, ne? Also ich habe das Gefühl, Frauen an der Macht sind manchmal rigoroser als Männer an der Macht.
Durchaus, aber Frauen, würde ich jetzt auch mal behaupten, sind oft auch diplomatischer und suchen dann auch Kompromiss, während andere verhärtet sind in ihren Fronten und dann vielleicht sich abends eher noch auf dem Bier zusammenfinden. Versuchen Frauen auch innerhalb der Diskussionsrunden gern auch schon den Kompromiss zu finden, um dort weiter voranzukommen. Also ist auch die Bewertung. Also wenn die Rede des Herrn kommt, dann wird kommentiert, ob er da dies oder jenes gesagt hat und dort besonders energisch. Und ich könnte mich immer noch ärgern, wenn ich dann auch Presseberichterstattungen lese, wo dann drin steht nicht, was ich gesagt habe, welche Botschaften ich gegeben habe, sondern ich hatte ein getigertes Kleid an und stelle fest, nein, war Leopard, aber okay, geschenkt.
Sie haben für ein Paritätsgesetz gestimmt, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Also mal für, mal gegen. Was bedeutet Parität erstmal, vielleicht vorweg?
Parität bedeutet, dass eben Frauen und Männer im gleichen Anteil auch in den politischen Vertretungen gegeben sein sollten. Und die Frage, ob man das gesetzlich verankern will, ob man eben Quoten und in dem Falle sogar Parität erreichen will, ist natürlich immer etwas, was sehr kritisch gesehen wird. Nun ist es bei Wahlentscheidungen, also etwas ganz ja Hoheitlichen, da möchte man doch dem Wähler nichts vorgeben, besonders kritisch, auch gerade in der CDU, die auch auf Verfassung und Rechtmäßigkeit immer sehr viel Wert legt, ein sehr strittiges Thema gewesen, was macht man mit einem Paritätsgesetz? Wir kommen nicht weiter, der Frauenanteil in den Parlamenten und kommunalen Vertretungen ist schlecht. Und ich habe lange auch, wir sind da im überfraktionellen, überparteilichen Austausch mit den Frauen, auch immer wieder in der letzten Legislatur das Thema Parität, gerade nach 100 Jahren Frauenwahlrecht, jetzt müssen wir endlich mal weiterkommen, auch der Zielparität immer zugestimmt.
Also man könnte Parität auch Quote nennen, oder?
Man könnte auch sagen Quote, Hälfte, Hälfte, Männer und Frauen in der Politik. Und dann dieses Paritätsgesetz aber war für mich sowohl handwerklich als auch in vielen anderen Bereichen nicht gut gemacht. Das Ziel Parität habe ich geteilt. Und als das Paritätsgesetz beschlossen wurde und ich habe mit Nein gestimmt, wie meine gesamte Fraktion, aber auch, weil ich eben Bedenken hatte bei diesem Gesetzesentwurf an sich, der war einfach noch nicht gut gemacht, mit eben diesen Bedenken, die auch juristischer Natur sind, ging es ja vor das Verfassungsgericht und gefragt, wenn das Verfassungsgericht aber sagen würde, das Gesetz ist in Ordnung, ob ich mich freuen würde, konnte ich ganz klar sagen, ja, natürlich würde ich mich freuen, weil dem Ziel, dem ich mich verpflichtet fühle, Parität zu erreichen, würden wir damit wirklich weiter vorankommen.
Wie weit ist das weg von dem, was Sie hier im Büro machen müssen? Sind die Probleme, mit denen Sie hier konfrontiert werden, ähnlich oder geht es den Leuten um einfachere Dinge oder lebensnahere Dinge?
Lebensnahe Dinge. Also es ist natürlich auch viel Landes- und Bundespolitik, aber wenn ich hier im Büro bin, dann ist nicht das Thema, ob gendern, ja oder nein, dann fragen sie wirklich, habt ihr in Potsdam keine anderen Sorgen oder Berlin, sondern hier spielen wirklich die Dinge eine Rolle, was kann ich hier machen, mein Betrieb ist in Insolvenz, wir haben afrikanische Schweinepest, meine Pension ist eingekreist von Zäunen, wie kommen wir hier weiter, was kann ich machen, wir haben keine Lehrer mehr, Stundenausfall, das geht zwar dann auch schon wieder in die Potsdamer Politik rein, aber das sind so die Sorgen, die hier wirklich vor Ort ankommen. Ja. Aber natürlich auch die klassischen Sachen. Das Loch in der Straße, der Nachbar, der schwierig ist, auch das sind viele Themen. Und das finde ich eben doch so spannend an meinem Job, dass man hier gerade vor Ort für jedes Thema zuständig ist.
Wie viel Prozent Ihres Lebens nimmt die Politik ein?
Also vor allem auch zusammengenommen mit der Parteipolitik, die einfach dazugehört, wenn man Berufspolitikerin sein will und bleiben will, sind es sicherlich 70-80%.
70-80%. Was sind die restlichen 20%?
Garten, Haustier, Reisen, einfach Familie leben und das.
Ist Ihnen das genug?
Ja, aber ich schaue schon, wo ich reduzieren kann, was jetzt auch so an Terminverpflichtungen ist. Und ich muss sagen, Corona hat auch ein bisschen Entschleunigung gebracht und gerade die Politiker, die plötzlich festgestellt haben, es ging nicht mehr mit der Abendveranstaltung, viele Termine am Wochenende, das fiel plötzlich weg. Man hatte viele Anfragen, viele Sorgen, wie es weitergeht, per Telefon, E-Mail und so weiter. Aber es hat etwas entschleunigt, dass man plötzlich nicht mehr zu den Terminen unterwegs war.
Das heißt, wenn Sie im Garten stehen, dann können Sie auch abschalten?
Ja.
Und wenn Sie im Urlaub sind und Zeitung lesen und kriegen mit, was passiert, sind die dann sofort wieder drin? Oder können Sie sagen, nee, jetzt ist Urlaub, ich interessiert mich alles nicht?
Also gänzlich abschalten kann man nicht. Ich habe eine Weile deswegen gern Kreuzfahrten gemacht, da war man dann einfach mal für ein paar Stunden nicht erreichbar. Und ich habe auch festgestellt, ich brauche dann tatsächlich auch ein bisschen räumliche Distanz. Ich bin auch gerne im Urlaub hier in meinem Wahlkreis, es gibt schöne Orte, aber man ist halt auch immer dann irgendwie greifbar oder trifft sich dann doch nochmal schnell mit dem CDU-Ortspolitiker oder trifft den oder diejenigen auf der Straße. Es funktioniert nicht, um gänzlich abzuschalten.
Also es ist schon der besagte Knochenjob, ja? Politik ist ein Fulltime-Job.
Es ist ein Fulltime-Job, man muss halt schauen, wie nah lässt man es an sich ran. Mhm. Also wenn ich am Wochenende erreichbar bin, auch für meine CDU-Mitglieder als Kreisvorsitzende oder Landesvorsitzende, man ist eben viel am Handy, aber ich habe mir angewöhnt, jetzt zumindest den Sonntag für mehrere Stunden das Handy wegzupacken.
Und Ambitionen, noch weiter aufzusteigen, wenn Sie das jetzt hier erfolgreich bewältigt haben und vielleicht ein Angebot kommt?
Also was für mich immer die größte Sorge war, ist eben, bin ich dem gewachsen, mich angreifen zu lassen. Und das berühmt-berüchtigte, was ich ja von Beginn an in der Politik zu hören bekam, ist, du musst dir das dicke Fell wachsen lassen. Das habe ich durchaus schon, aber ich scheue vor dem zurück. Also man kann mich kritisieren, ich war dort und dort nicht, aber wenn dann wirklich Sachen kommen und man ist viel unterwegs und es kommt der Vorwurf, sie sind ja nie da oder da haben sie sich ja mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt. Also ich war schon immer sehr empfindlich, wenn etwas aus meiner Sicht heraus ungerecht ist.
Und was passiert dann? Dann schließen sie sich hier ein und weinen oder?
Dann versuche ich das Gegenteil zu beweisen.
Jetzt haben wir ein bisschen was über die CDU gelernt, nämlich, dass es eine Partei der alten, verstaubten
Strukturen ist, aber man hängt sich Helmut Kohl an die Wand.
Ja, Wahnsinn.
Würdest du dir ein Bild von Helmut Kohl an die Wand hängen?
Nein, ganz bestimmt nicht. Aber sie hat ganz viele tolle Sachen gesagt, finde ich. Also auch von ihren eigenen Erlebnissen mit diesem Kleid zum Beispiel. Also das ist so typisch, dass Frauen auf so Äußerlichkeiten immer reduziert werden. Das ist einfach Wahnsinn. Ich weiß auch zum Beispiel die Geschichte von Kolleginnen von mir, das weibliche Kabarett-Duo Suchtpotenzial, die bei einem Kabarettpreis einen Auftritt hatten und dann hieß es von der Redaktion, ja, es wäre gut, wenn die den Anfang machen, weil die sind so schön anzusehen. Und wenn zwei Frauen eröffnen, ist halt gut und dann wollten die mit dem E-Piano auf die Bühne und dann hieß es, könnt ihr es nicht mit dem Flügel machen, weil so ein Flügel und zwei Frauen, das hat was und so. Und sowas passt heute auch so gut rein, dass eine Frau dann eben irgendwie auf das Kleid angesprochen wird oder über das Kleid berichtet wird.
Mhm. Aber jetzt reden wir natürlich wieder über Frauen und darüber, dass sie eine Frau ist, was dann wieder wichtig macht, dass sie eine Frau ist. Ist nicht wichtiger, dass sie eine Politikerin ist und dass sie zum Beispiel Dinge sagt wie, ja, das Paritätsgesetz, da fand ich die Machart nicht gut, habe aber trotzdem gedacht, okay, ich stimme dagegen, egal. Also so wie Angela Merkel bei der Homo-Ehe, ist das nicht viel wichtiger, dass man auch ein bisschen ja auf Augenhöhe mit ihr spricht und nicht permanent dieses Frauenthema bringt?
Absolut, da hast du natürlich recht, aber trotzdem finde ich, dass die Außenwahrnehmung halt das Entscheidende ist. Also sie wird ja trotzdem von außen immer als Frau wahrgenommen und auch auf dieses Frausein reduziert. Und sie sagt es ja auch selber, wenn sie sagt dann, ja, Frauen müssen sich mehr bemühen, also die müssen sich doppelt anstrengen. Mhm. Also es ist ja auch krass, wenn sie dann erzählt, dass der ihr Nachfolger dann sofort das gleiche Gehalt bekommt, das sie sich erst verdienen musste zum Beispiel.
Ja, ich frage das deswegen, weil bei mir ist es so, ich habe... Ich gehöre ja, wie gesagt, auch zu einer Minderheit. Wenn ich mich dazugehörig fühlen will, dann könnte ich sagen, ich bin Migrant, lebe in Deutschland. Und ich hatte jahrelang immer das Problem, dass ich besetzt wurde nach Klischees. Der Türke, der ein Auto klaut oder der Türke, der Drogen vercheckt. Und irgendwann habe ich gelernt, wenn ich selbst das nicht wahrnehme, dann spielt es auch für die anderen keine Rolle. Und wenn ich das tue, was ich tun möchte, nämlich als Schauspieler zu arbeiten mit der Sprache, die ich als meine Muttersprache spreche, nämlich auf Deutsch, dann interessiert das die anderen auch weniger. Ich weiß nicht, ob man das so übertragen kann. Natürlich ist das bei Frauen nochmal ein ganz großes Thema. Wie du sagst, sie werden auf ihre Äußerlichkeiten reduziert. Es spielt eine Rolle, wie sie aussehen. Was bei Männern ja, ich habe das noch nie gehört, dass jemand sagt, der Typ sieht nicht gut aus, der soll mal einen Anzug tragen. Aber ist es nicht, macht man sich das Problem nicht auch selbst, wenn man es permanent thematisiert?
Also ich finde, es gehört noch viel öfter thematisiert tatsächlich. Also jetzt einfach so von meinem Bauchgefühl her habe ich den Eindruck, dass die Gesellschaft noch viel zu starr ist eigentlich. Und es ist auch, es beginnt ja schon in der Erziehung. Also ich habe auch gelernt, als Mädchen ist man eher lieb und brav und eckt nicht an und so. Also da beginnt es ja schon. Oder ich weiß nicht, ob du eine Schwester hast, ob es da... Hast du, also weißt du, wenn du jetzt überlegst, wurde die als Kind vielleicht von den Eltern anders behandelt als du?
Nein, besser behandelt.
Tatsächlich?
Nein, aber das liegt dann sicher an unserer Familie, aber ich kann das nachvollziehen und ich glaube, das ist natürlich auch ein großes Thema. Ich muss nur sagen, als ich mit ihr gesprochen habe, hat sich mein Fokus irgendwann verändert und ich habe sie nur noch als Politikerin wahrgenommen und zum Beispiel, dass sie so sagt, ja, ich fahre auf eine Kreuzfahrt, dann dachte ich, ja, für die Umweltbilanz ist das nicht so gut. Sollte man als CDU-Politikerin vielleicht jetzt gerade aufpassen im Wahlkampf. Das war auch noch so zu Wahlkampfzeiten. Eigentlich ist das doch gerecht dann, ne? Wenn ich nicht mehr das Geschlecht sehe, sondern nur noch den Menschen, der da vor mir sitzt.
Ja, das so sollte es eigentlich ja von Anfang an sein. Ja. Aber trotzdem ist es halt so, dass du als Frau andere Sprüche hörst als Mann.
Ja.
Also es ist einfach für mich Fakt.
Ist dir aufgefallen, dass ich sie gesiezt habe? Im Gegensatz zu allen anderen?
Ach ja, stimmt.
Ich weiß nicht warum. Irgendwie, ich dachte CDU... Da muss man die Leute siezen, da darf man nicht einfach mit dem Du ins Haus fallen.
Aber mir ging das auch bei dem Muhannad Al-Hallaq so, der ja noch ganz jung ist, aber als FDP-Politiker so ernst und so, ja, einfach so im Anzug vor mir stand. Ich habe mich immer wieder erinnern müssen, dass ich zu dem Du sag,
ja. Zum Beispiel. Ja, aber das kann ich auch wieder auf meine Erlebnisse übertragen. Es gab Zeiten, da haben Leute zu mir gesagt, wo Sie kommen her? Dann habe ich gesagt, aus Düsseldorf. Ach so, Sie sprechen Deutsch. Also das kenne ich irgendwie. Mhm. Du, ich habe eine Frage, ja, wo wir gerade sprechen über Klischees. Was meinst du, wie viel Prozent der Bürgermeisterinnen in Deutschland, ja, Bürgermeisterinnen Frauen sind?
Vielleicht 20?
Ja, da liegst du weit drüber. Es sind nur 9%.
Ach, krass.
Unglaublich, oder? Und was meinst du, warum? Also ich habe mich das auch gefragt. 9% ist echt nicht viel.
Ich denke, es ist halt einfach ein wahnsinns krasser Job. So als Bürgermeister, du bist jeden Abend unterwegs. Und ja, wie wir schon, sind wir wieder beim Thema, die Frauen haben oft noch die Care-Arbeit oder haben irgendwie den Eindruck, sie müssen mehr für die Kinder da sein. Und wenn du halt Montag bis Sonntag auf irgendwelchen Vereinssitzungen sitzt oder irgendwelchen Leuten die Flosse schüttelst und Blumenstrauß überreichst, dann hast du halt einfach für Familie und Privatleben wenig Zeit.
Du hast jemanden getroffen in Pfarrkirchen, ne?
Ganz genau, richtig. Also Pfarrkirchen, das ist eine Kreisstadt mit 13.000 Einwohnern und die liegt im Rottal mitten in Niederbayern. Und wie in den meisten ländlichen Regionen in Bayern üblich, ist die CSU natürlich traditionell ziemlich weit vorne. Aber die Frau, die ich getroffen habe, die passt auf den ersten Blick gar nicht so gut rein, weil Mia Goller ist bei den Grünen. Und sie hat es aber wirklich toll geschafft als Grüne und als Frau in Niederbayern. Und ich habe sie jetzt besucht in ihrem nagelneuen Bürgerbüro in Pfarrkirchen. Allerdings muss ich dich ein bisschen vorwarnen, Serda, weil wir haben uns sehr bemüht, in dieser Folge Hochdeutsch zu sprechen. Aber naja, wir sprechen halt beide als Muttersprache Bayerisch. Mhm. Und vielleicht ist es nicht immer gelungen. Wenn es ist, kann ich dir jederzeit was übersetzen.
Das werde ich dann sagen. Aber ich mag deinen, sagt man Akzent? Oder ist das schon eine Beleidigung?
Nee, ist es okay.
Pfarrkirchen, das muss ich noch lernen. Okay, bin gespannt.
Da fahren wir jetzt hin. Mia, du bist ja aus einer eher konservativen niederbayerischen Familie. Was ist passiert, dass du jetzt trotzdem bei den Grünen bist?
Ja, das ist eine fiese Einstiegsfrage. Was ist passiert? Ja, ich komme aus Oberbayern. Meine Großeltern, mein Papa, haben sehr eingefleischte CSUler. Was aber immer Thema war, war immer, dass über Politik diskutiert worden ist. Ich war halt dann auch nicht so mit 13, mit Dreadlocks und so gegen Nazi aufnäher auf dem Parker. Und mein Papa hat dann gesagt, ja, du kannst nicht immer gegen was sein, du musst für was sein. Du musst immer überlegen, für was das bist. Ja, und dann hat sich das so mit der Zeit entwickelt.
Denkst du, das Ganze wäre einfacher gewesen, wenn du keine Frau gewesen wärst?
Eben, deswegen bin ich ja bei den Grünen. Bei den Grünen hast du natürlich als Frau gute Karten. Die Kandidaturen sind natürlich einfacher, weil der erste Platz ist immer für eine Frau.
Was würdest du einer jungen Politikerin raten, die gerade erst anfängt?
Einfach trauen. Natürlich, ich habe ewig lang umeinander und ich habe mir immer eingebaut, ja, aber da musst du entscheiden, dann kannst du das nicht machen und das nicht. Und das stimmt einfach nicht. Du findest immer einen Weg. Und auch mit Kindern und ohne Kinder. Also ich finde, du musst dich einfach trauen. Gerade als junge Frau in der Politik, egal in welcher Partei, schau, was zu dir passt und trau dich einfach. Weil es wirklich eigentlich eine tolle Arbeit ist. Es macht mir wirklich Spaß. Es kann eine Art von Erfüllung sei und nur so können wir einfach die ganze Gesellschaft mitgestalten. Und das ist ja eigentlich auch was Frauen sehr gut können.
Siehst du dich selber als jemand, der Menschen verbindet?
Ja, schon. Also beruflich tue ich eigentlich hauptsächlich Netzwerken. Mein Büro heißt Dorfratschen und das ist auch so Programm. Also, dass man einfach miteinander reden muss. Und für mich ist das Wichtigste eigentlich zu verbinden, weil sonst macht Politik für mich jetzt keinen Sinn. Also, wenn man halt einigermaßen demokratisch unterwegs ist. Also, ich werde jetzt nicht mit der AfD irgendwie was Verbindendes finden, das gibt's nicht, aber ansonsten finde ich es ganz, ganz wichtig. Und das ist vielleicht auch so ein Bereich, warum ich ja in Politik gegangen bin. Ich interessiere mich sehr für Landwirtschaft und ich finde es ganz traurig, dass Politik und Landwirtschaft so auseinanderdriftet, dass es halt immer weniger Landwirte gibt, die einfach in der Gesellschaft sind, klar, werden immer weniger Betriebe. Und es gibt aber immer weniger Menschen in der Gesellschaft, die Ahnung haben von Landwirtschaft oder so ein Verständnis dafür. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da was Verbindendes herstellt. Dass man mit meiner Partei und mit anderen Politikern aufs Feld rausgeht, dass man mit denen redet, dass man mal weiß, was ist eigentlich Biolandwirtschaft, was passiert da gerade. Und das ist für mich total wichtig.
Was sind für dich die großen Probleme in der Landwirtschaft?
Ganz einfach das Bauernhofsterben. Dass wir miteinander Wege finden müssen, dass wir in den Dialog kommen müssen, damit einfach wir keinen Landwirt oder keine Landwirtin mehr verlieren. Dass man einfach mal in die Realität kommt und sagt, wir haben gerade Klimawandel. Wir können nur mit der Landwirtschaft das Klima retten. Das muss einfach mal klar sein. Wir können nur mit der Landwirtschaft CO2 speichern. Da können wir aber auch gute Angebote für die Landwirte machen. Die können da
Geld damit verdienen. Wir können unser Wasser einfach nur sauber halten, wenn wir mit den Landwirten zusammenarbeiten. Landwirte sind diejenigen, die die PV-Anlagen auf dem Dach haben, die die Biogasanlagen haben, die wir unbedingt brauchen zum Speichern. Und diese ganzen Vorurteile und dieses ganze, ja, der macht es nicht gescheit und der odelt und was weiß ich, dass man da einfach mal wegkommt und mal fragt, hey, das ist ja eigentlich ein guter Dünger, der Odel. Das braucht auch der Biobauer. Also, dass man einfach da ins Gespräch kommt und sich auch viel zuhört und da mal diese Streitereien und die Vorurteile rausnimmt.
Inwiefern hat deine eigene Herkunft und deine eigene Kindheit mit deinem politischen Werdegang zu tun?
Natürlich komme ich aus einer Landwirtschaft. Und natürlich fällt einem das auf, wie mit Landwirtschaft umgegangen wird. Am Gymnasium hat man dann praktisch schon nicht mehr zugegeben, dass man Landwirt ist. Also ich wollte das gar nicht, dass in der Klasse die wissen, dass ich aus dem Bauernhof komme. Jetzt bin ich 43 und wie 10 Jahre alt war das schon immer schwierig. Ah, Bauer. Und die anderen, die Intellektuellen. Das ist wahrscheinlich schon so mein Werdegang, dass mich das immer interessiert hat. Warum ist das so? Und ja, warum ist es eigentlich so, dass man als Kleinkind noch begeistert mit dem Bulldog spielt und alles auf dem Bauernhof toll ist und irgendwann beginnt man, sieht das Kind dann eher so dafür zum Schammer? Und was passiert da eigentlich?
Ganz großen, bösen Hund.
Mhm. Ehrlich?
Ja.
Gott, oh Gott, oh Gott. So
ein Chihuahua.
Schmeißt sie um.
Das ist ja süß.
Ach, jetzt kommt der hin.
Ja, Franziska, jetzt schaust du, wo wir jetzt gelandet sind. Ja. Wir sind jetzt auf einem ganz schönen, konventionellen Betrieb vom Ludwig Reil. Den Ludwig habe ich kennengelernt bei den Direktvermarktern. Wir arbeiten eigentlich schon immer miteinander so zusammen, dass Landwirtschaft und Politik irgendwie mal zusammenkommt. Und was das Besondere ist beim Ludwig, das ist lustig, der ist bei uns auf der Kreistagsliste und ist sofort in den Kreistag eingezogen mit uns. Also wenn ihr euch umschaut, wir stehen jetzt da bei die Hühner draußen, beim Hühnermobil vom Ludwig. Ich glaube, die Hühner ist jetzt wurscht, ob der Ludwig biologisch sein Getreide angebaut hat oder nicht.
Ludwig, wir stehen jetzt ja da direkt draußen auf der Wiesen und man hört es ja schon ein bisschen, also überall gackert es und das ist wahnsinnig idyllisch. Da vorne ist dein Hühnermobil, dafür hast du sogar einen Bauantrag gebraucht. Magst du mal ganz kurz erklären, wie funktioniert so ein Hühnermobil?
Es ist alles drin, Licht, Wasser, Futter, da kann man hinten rauslaufen lassen. Das außergewöhnlich ist, dass man halt weiterfahren kann. Also wenn einmal das alles abgegrast ist, dann fährt man wieder ein Stück weiter, dann ist wieder eine neue Wiese, aber die haben schon einiges abgefressen.
Und streitet ihr dann manchmal auch drüber, was den Bauern zugemutet wird, ihr zwei?
Ja, wobei wir eigentlich eher über der gleichen Meinung sind. Also es gibt noch eine Landwirtschaft und jeder hat fast ähnliche Probleme, ob jetzt bio oder konventionell. Wenn die Preise schlecht sind, sind sie für jeden schlecht. Damit müssen wir halt kämpfen.
Sollte es mehr Frauen in der Politik geben?
Wenn es so gut sind, wird mir ja schon.
Wir sind zu 7 im Kreistag und jetzt haben wir nur einen Mann dazugekriegt, weil sich was geändert hat. Aber vorher waren es 2 Männer mit 5 Frauen. Ich glaube, du darfst auch sagen, du brauchst nicht nur mehr Frauen in der Politik als einziger.
Aber ich komme zurecht damit. Es kommt nicht darauf an, ob jemand Mann oder Frau ist, aber bei welcher Partei der ist, sondern ob der gut ist, ob der was kann und drauf hat. Das ist wichtig.
Aufregung?
Jetzt ist Aufregung im Hühnerstall.
Ja. Da habe ich da was, hauen Sie dann schnell ab.
Ich habe bei der Kandidatur für die Landrätin, die ja natürlich nicht geworden bin, haben wir ja eine ganz gute Liste aufgestellt und da haben wir 3 Landwirtinnen drauf gehabt. Und das war schon was Besonderes. Das ist bei den Grünen sogar was Neues. Also, dass Homöopathen und Homöopathinnen da drauf sind, okay, aber dass wir einfach wirklich gestandene Landwirte dabei haben. 2 Biobetriebe und die, gell? Das war schon eine coole Sache. Und das war so ein bisschen Rückenwind für die Kandidatur, weil wenn solche Leute hinter dir stehen, dann machst du schon was richtig. Das war echt gut.
Und warum glaubst du, sind Frauen in der Politik immer nur in der Unterzahl?
Naja, weil es keine Quote gibt. Das Bild da, das wäre schon sehr einseitig, wenn ich jetzt sagen da, ich merke nicht, dass ich eine Frau bin in der Politik. Du hast natürlich gerade bei so Sachen wie Shitstorm und so, hast du noch viel mehr am Kopf. Wie kommt das jetzt rüber? Wie kommt das Interview rüber? Und ich glaube, dass man sich als Frau da mehr Gedanken macht.
Aber das als Mann dann leichter mit dem wieder rauskommt, als wir als Frau dann. Das ja, wahrscheinlich schon.
Weil du einfach Understanding hast. Das ist ja alles, was einfach dieser Unterschied ist bei den Listenaufstellungen, dass ein Mann einfach ein Standing hat. Den Mann kennst du jetzt eher vom Wirtshaus. Meine Buben wachsen ganz anders auf und das wird nur Generationen dauern, bis das irgendwie ein bisschen anders ist. Also wir erleben es jetzt bei den Grünen, die haben jetzt wahrscheinlich am aufgeschlossensten, was diese Themen angeht. Aber wir haben auch Männer, die in Elternzeit gehen und wo nach 3 Wochen dann der Chef anruft und sagt, so ernst haben wir das jetzt eigentlich nicht genommen, komm wieder. Also Männer müssen sich das auch bisher kämpfen, dass sie in der Familie so ihre Rechte und Pflichten auch wahrnehmen dürfen. Und da ist einfach nur ganz viel Raum nach oben und es wird nur lang dauern, bis es da wirklich keinen Unterschied gibt. Und bis dahin muss es halt die, oder ich meine, es ist ja schön, dass es einen Unterschied gibt, aber bis man halt in der Lebensführung einfach wirklich die gleichen Chancen hat. Und bis dahin muss es halt Politik regeln. Je älter ich werde, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und dass diese Geschichte, dass man ja über Leistung und so weiter nach oben kommt und es egal ist, was für Geschlecht das man hat, das ist total naiv. So habe ich gedacht als junges Mädchen, aber das war richtig naiv.
Ja, das war die Mia Goller aus Pfarrkirchen.
Sehr interessantes Gespräch auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, also diese Quotengeschichte, da habe ich auch schon drüber nachgedacht oft. Ist das die Lösung, dass man das per Quote einfordert, Gleichberechtigung?
Ich denke, es wäre zumindest mal ein Ansatz. Sie hat ja auch ein schönes anderes Beispiel gebracht, nämlich, dass Männer sich dann vielleicht sogar diese Familienrolle erkämpfen müssen. Hm. Und vielleicht braucht man da auch eine Quote, dass es auch möglich ist, dass du als Mann danach wieder in deine Position zurückkommst und zwar wirklich in deine Position und nicht irgendwie irgendwelchen Repressalien ausgesetzt bist. Das ist ja auch so. Also egal, auf welcher Seite man steht, finde ich, es sollte halt irgendwie ja Gleichberechtigung herrschen.
Und was wäre mit Qualität statt Quote? Also ich sage das jetzt im Hinblick zum Beispiel auf Annalena Baerbock. Mhm. Da war es ja auch, fand ich, ein sexistisches Argument, zu sagen, weil sie eine Frau ist, wird sie Kanzlerkandidatin. Man wusste, die Mehrheit der Partei ist eigentlich für Habeck gewesen, vielleicht sogar die Mehrheit der Wähler, aber sie hat sich durchgesetzt. Und ist das dann gerecht?
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das gerecht ist, natürlich, klar. Das ist auch schwierig, aber wahrscheinlich war das halt auch ein gewisser Schachzug, sich das zu überlegen.
Ja, man hat es ja gesehen, auch nicht besonders erfolgreich, also verhältnismäßig erfolgreich. Meine andere Frage, was ist ein Odeln?
Ich hab's gewusst, dass du das fragst.
Ja.
Odeln heißt Gülle ausfahren.
Ah, okay. Und was ist ein Odler?
Ich kenne einen Jodler, aber einen Odler kenne ich nicht.
Ach so, also vielleicht.
Ich glaube, der odelt. Ich glaube, sie hat es als Verb verwendet.
Hm, okay.
Der odelt heißt, der fährt Gülle aus.
Du bist Niederbayerin auch, ne?
Ich komme aus dem Landkreis Altötting aus Oberbayern.
Ah, okay. Also so richtig tiefstes Bayern, Oberbayern.
Genau.
Okay. Ist es in Bayern anders mit Frauen und Männern? Also ist Bayern konservativer?
Puh, das weiß ich nicht. Ich habe nur mal kurz in Hamburg gelebt und ansonsten nur im Ausland. Also von dem her kann ich das wahrscheinlich gar nicht so leicht sagen, ehrlich gesagt, ob das anders ist. Keine Ahnung. Ich finde es jetzt zum Beispiel bei ihr, bei Mia Goller, toll, dass sie ja in so einer Männerdomäne, also in der Landwirtschaft, sich da so durchsetzt und da so Wortführerin ist und auch sowas Verbindendes hat. Also die hat ja das auch tatsächlich geschafft, eben mit allen möglichen anderen Fraktionen irgendwie zielgerichtete Dinge voranzutreiben.
Ich habe schon den Eindruck, dass es anders ist. Also ganz ehrlich, zwischen Ost und West gibt es einen großen Unterschied. Bei Frauen und Männern. Das ist ja hinlänglich bekannt. Frauen im Osten hatten ganz andere Möglichkeiten. Sie haben früher Kinder bekommen, weil das Kinderkriegen im Osten auch gefördert wurde. Auch das Abtreibungsgesetz zum Beispiel, diese RU, ich weiß nicht, wie die Pille hieß, erlassen irgendwann Mitte der 50er. Kennst du Hilde Benjamin? Das ist die erste Justizministerin der ehemaligen DDR gewesen. Das ist eine ganz interessante Biografie. War die Frau von Georg Benjamin, der Bruder von Walter Benjamin war und so weiter und so fort.
Ah ja, ja. Kenn mich aus.
Und ja, da gibt's ein Buch drüber, kann ich sehr empfehlen, über Frauen in der DDR. Das ist schon anders und ich finde auch bei Christy hat man das gemerkt, dass sie aus einem anderen Erziehungskontext kommt. Oder habe ich mir das nur eingebildet?
Es kann gut sein. Also es kann auch gut sein, dass in Bayern einfach wirklich noch traditionellere Strukturen herrschen als anderswo und eben gerade auch im Osten, wo eben was anderes gelebt wurde. Also das kann ich mir gut vorstellen.
Jedenfalls ist mein Vorurteil erstmal widerlegt. Ich finde, es ist noch viel zu tun, so wenn ich das höre. gerade die Frauen, die über ihre Arbeit sprechen, dann bin ich jetzt nicht total überrascht. Ich habe es mir schon gedacht, aber dass es wirklich so viel noch zu tun gibt, hätte ich nicht gedacht.
Ja, absolut. Also ich begegne diese Thematik wirklich so oft und ich finde auch, es ist absolut an der Zeit, dass sich jetzt wirklich mal was ändert. Ja. Und nicht immer nur in den Debatten oder sonst irgendwas, sondern dass auch wirklich praktische Umsetzung passiert. Also dass ich einfach nicht mehr zu einer Mixshow eingeladen werde und die dann sagen, ja, also wir haben immer einen Musikkabarettisten und dann haben wir noch einen Wortkabarettisten und dann haben wir einen Poetry Slammer und eine Frau.
Sehr gut, dann machst du dich jetzt auf den Weg in die nächste Comedy-Show.
Ja.
Und versuchst als trotz Frau lustig zu sein.
Da muss ich mich nicht besonders bemühen.
Und ich versuche mal eine Rolle als deutscher Bergbauer zu spielen. Das wäre doch auch lustig, oder?
Das wäre toll, ja. Das würde ich dir gönnen.
Und in der nächsten Folge geht es um ein Thema, das uns seit anderthalb Jahren beschäftigt, nämlich Corona. Manche sagen, das wäre die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts, aber dieses Virus, das fördert so viel Zwietracht, Hass und Verschwörung, da muss irgendwas an der Basis nicht stimmen. So zumindest haben das zwei Politiker erlebt, die wir getroffen haben, in Berlin und in der Oberpfalz.
Ja, und die eine ist schwer an Corona erkrankt, der andere hat als Bürgermeister sogar Morddrohungen bekommen. Also dann, Servus.
Und tschüss.
Local Heroes, der Podcast mit Franziska Warninger und Serdar Somuncu, ist eine gemeinsame Podcast-Serie von Radio 1, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Bayern 2 vom Bayerischen Rundfunk. Die Hosts sind Franziska Warninger und Serdar Somuncu. Die Autorinnen Amelie Ernst, Veronika Macher, Katja Weber und Julia Zöller. Projektleitung Sophie Detzelhofer. Redaktionelle Verantwortung Rolf Kunz und Philipp Grammes. Produktion und Sounddesign Max Stern. Ton und Technik Anton Wunder und Uli Sauer. Atrium Studios München. Gesamtkoordination Robert Skupin. Sehen Sie auch die TV-Dokumentation Zeit für Local Heroes in der ARD-Mediathek.